Offenbarung Teil 2. Ich werde mich bemühen, dass wir heute nicht ganz so lang brauchen wie das letzte Mal. Allerdings ist die Offenbarung halt keine Babynahrung, kein Fastfood-Menü, sondern man hat da schon einiges zum Kauen, zum Verarbeiten, zum Verdauen. Das braucht halt ein bisschen. Wer die Einleitung letztes Mal verpasst hat, der kann das gerne auf YouTube oder auf unserer Homepage auch nachhören und nachsehen. Ein Ausleger startet so seine Vorträge oft so ungefähr mit den Worten: Wenn wir mal alle bei Jesus sind, beim Herrn sind, und es ist dann doch vieles anders, als ich gesagt habe, dann bitte verurteilt es mich nicht. Ich bin auch nur ein Lernender, der nach bestem Wissen und Gewissen das weitergibt, was er erkannt hat oder glaubt erkannt zu haben, und dem schließe ich mich an. Der Titel heute ist: Es ist angerichtet. Endlich wieder ein schönes Wortspiel. Ich liebe ja Wortspiele. Und angerichtet ist eben keine kalte Jause, sondern ein heißes Drei-Gänge-Menü. Es geht um diese drei Gerichtsserien in der Offenbarung: die sieben Siegel, die sieben Posaunen und die sieben Zornschalen. Und Christian hat es vorher schon angedeutet, auch wenn es heute um das Gericht geht, das Ziel oder der Grund der Offenbarung ist nicht, dass es Angst machen will, sondern ganz im Gegenteil, es soll Freude machen. Freude für die, die zu Jesus gehören, die mit seinem Geist versiegelt sind. Warum? Weil wir erstens sicher sind in ihm und zweitens, weil wir ein Ziel haben in ihm und zu ihm hin. Und das ist ein Grund zur Freude. Und das müssen wir einfach immer wieder so ein bisschen im Hinterkopf haben, auch wenn wir uns heute so diese Gerichte anschauen. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man das auslegt. Die einen meinen, dass das Chronologisches ist, eben alles hintereinander, und auch wenn in der Offenbarung schon eine gewisse Chronologie ist, in erster Linie muss man es doch thematisch sehen und nicht so streng wie von einer Zeitlinie hintereinander. Die anderen meinen wieder, ja, das geht eher so nebeneinander, oder die Gerichte gehen irgendwie ineinander, oder das ist ein und dasselbe Gericht, es ist nur aus verschiedenen Perspektiven gezeigt. Man könnte auch sagen, es ist zuerst einmal eine Ankündigung, dann ist eine Warnung und dann erst die Durchführung, und da denke ich, dass auch einiges dafür spricht. Wie auch immer man das sieht, was man immer bedenken muss, ist eben das Thema Zeit. Für Gott ist Zeit einfach etwas anderes als für uns. Und wir sind einfach so ein bisschen chronologisch getaktet. Und von dem Denken müssen wir einfach ein bisschen weggehen und das Ganze einfach thematischer sehen. Und es ist, habe ich letztens schon gesagt, ein apokalyptisches Buch, ein prophetisches Buch, ein Brief. Und von dem her haben wir da sehr viel mit Symbolen und mit Bildern zu tun. Also da geht es nicht unbedingt um historische Ereignisse, weder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern es sind in erster Linie Bilder und Symbole, die uns etwas sagen wollen. Und wir müssen immer wieder schauen, was das große Bild ist. Und uns nicht so sehr in irgendwelchen Details verlieren, weil sonst sieht man irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Genau. Bevor wir in diese sieben Siegel einsteigen, müssen wir mal schauen, was davor steht. Und da ist eben in Kapitel 5, da sehen wir eben diese Schriftrolle siebenfach versiegelt, und dann ist die große Frage: Wer ist würdig, dass er diese Siegel bricht? Und es wurde niemand gefunden. Niemand. Und deshalb weint Johannes. Und dann sagt ihm jemand: Weine nicht. Der Löwe aus Juda, er ist würdig. Und dann sah Johannes einen Löwen? Nein, er sah ein Lamm, und das Lamm ist würdig. Also er hörte, der Löwe ist würdig, und dann sah er das Lamm. Hören und sehen ist nicht unbedingt immer das Gleiche. Wenn man hört, ein Löwe, wir alle wissen, wie ein Löwe ausschaut, wir haben dann Bilder im Kopf, und wenn man dann schaut, ist es plötzlich kein Löwe, sondern ein Lamm. Und das sind zwar völlig unterschiedliche Tiere, völlig unterschiedliche Bilder, die absolut nichts gemeinsam haben, und trotzdem sind sie dann vereint in Jesus. Löwe und Lamm vereint in Jesus. Und das ist etwas, das müssen wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil es dann später nochmal wichtig wird. Dieses Bild habe ich von einem Ausleger. Da sieht man so den Vergleich Offenbarung und die Plagen in Ägypten, der Exodus, weil da starke Verbindung ist und das ähnlich aufgebaut ist. Und diese Plagen erinnern eben sehr stark an Ägypten, an den Exodus. Und was man da sieht, ist zum Beispiel, dass damals in Ägypten auch in der Offenbarung immer, also auch dieser Aufschrei kommt vom Volk: Wie lange noch? Wann hilfst du uns endlich? Wann rettest du endlich? Wann gibt es endlich Gerechtigkeit? Und dann kommt nicht sofort die Befreiung, die Erlösung, sondern es wird zuerst einmal noch schlimmer. Und das ist scheinbar ein Prinzip, dass bevor es besser wird, muss es einmal schlimmer werden. Es sind eben diese Wehen, die werden nicht besser, das wird schlimmer, bevor es dann zur Geburt kommt. Jetzt sehen wir diese 7 Siegel. Und gehen wir mal zurück, was man da vorher schon gesehen hat. Es gibt eine gewisse Struktur in der Offenbarung und da sieht man, dass immer diese 4 ersten Gerichte zusammengefasst sind, die gehören irgendwie zusammen. Da gibt es nochmal 2 und da gibt es immer so einen Einschub und dann kommt das Ende. Genau, jetzt also schauen wir uns mal die ersten 4 Siegel an. Kapitel 6. Das erste Siegel wurde geöffnet und es kam ein Reiter heraus auf einem weißen Pferd. Und er hatte einen Bogen in der Hand und einen Siegeskranz und er zog aus, um siegreich zu sein. Dann wird das zweite Siegel geöffnet. Es kommt ein Reiter auf einem feuerroten Pferd raus mit einem Schwert. Und ihm wurde Macht gegeben, den Frieden wegzunehmen und Krieg zu bringen. Dann wurde das dritte Siegel geöffnet. Raus kommt ein Reiter auf einem schwarzen Pferd mit einer Waage in der Hand und es kommt eine Teuerung, vor allem für Grundnahrungsmittel und eine Hungersnot. Und das vierte Siegel bringt heraus einen Reiter auf einem fahlen, auf einem todfärbenden Pferd und sein Name war Tod. Und er wurde ermächtigt, ein Viertel der Menschen durch Krieg, Hunger, tödliche Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Auch da gibt es viele Spekulationen und Ansichten über diese 4 apokalyptischen Reiter. Es gibt Bilder davon, Lieder, Filme, alles Mögliche. Und man fragt sich halt, ja, wer sind diese 4 Reiter? Vor allem der erste, der so als Anführer gesehen wird, der einen meinen, ja, das ist Jesus, weil später in Kapitel 19 sehen wir Jesus auf einem weißen Pferd kommen, mit einem Schwert. So meinen welche, ja, das ist auch Jesus und er führt ihm quasi, er leitet so die Apokalypse voran. Andere sagen wieder, na, das schaut nicht so nach Jesus aus, das ist eher der Gegen-Jesus, das ist der Antichrist, der eben Tod und Zerstörung bringt. Was ein bisschen komisch ist, ist, dass der Reiter einen Bogen in der Hand hält, weil das jetzt nicht so die typische Waffe damals war, bei den Römern nicht und bei den Israelis sowieso nicht, weil die hatten zu der Zeit ja gar keine Armee. Da sehen manche eine Anspielung auf das Volk der Parther. Parther, die waren östlich vom Euphrat, der in der Offenbarung auch öfters erwähnt wird, heutiges Iran, Irak, und das war ein Bogenschützenvolk. Und die wurden immer so als Feindbild und als Angstbol gesehen, vor allem von den Römern. Und die Parther sind schon einmal ins Römische Reich eingedrungen. Also der Euphrat war immer so die Ostgrenze und von dem her auch eine gewisse Sicherheit, weil man durch den Fluss damals nicht so einfach durchkommt mit einer Armee. Und die Parther sind schon einmal eingerückt, das war 40 vor Christus schon, und dann wurden sie zurückgetrieben. Aber das war immer so dieses Angstbild vom Osten her, die Parther, da könnte noch einmal Gefahr kommen. Und das, meiner Meinung nach, das ist vielleicht eine Anspielung darauf. Also wir müssen immer so ein bisschen das große Bild sehen und ein Ausleger hat auch gemeint, zu fragen, wer diese 4 Reiter sind, ist schon mal sowieso der falsche Ansatz. Eben, wir müssen das große Bild sehen und wir müssen diese 4 Reiter als eine Einheit sehen. Das glaube ich auch. Was wir auch sehen, ist, dass im Propheten Sacharja im Alten Testament diese vier Pferde auch schon einmal vorkommen. Dort sind sie vor vier Wagen gespannt und es sind vier Boten, die Krieg und Zerstörung ankündigen. Also von dem her würde es ganz gut passen, dass diese Siegel einmal eine Ankündigung des Gerichtes sind. Krieg, Hunger, Seuchen, Tod. Das geht alles Hand in Hand. Man braucht das jetzt gar nicht trennen voneinander. Es ist eine Einheit. Drei Dinge, die dabei auffallen. Das ist nichts Neues. Krieg, Hunger, Seuchen, Tod, das erleben wir immer. Also wir brauchen nicht auf die vier apokalyptischen Reiter irgendwann in der Zukunft warten, dass die irgendwann einmal kommen. Nein, die sind schon da und die waren schon immer da. Das Zweite, was auffällt, das ist kein Gericht Gottes, das von oben kommt, sondern das sind einfach Sachen, die tun wir uns gegenseitig an. Es ist auf einer horizontalen Ebene. Das ist, man könnte sagen, wie Omas Knödel alles hausgemacht. Keiner sagt uns, wir sollen uns gegenseitig die Schädel einschlagen. Keiner sagt, dass wir hungern müssen. Es werden tagtäglich so viele Lebensmittel weggeschmissen und andere haben Hunger. Also das sind Sachen, da sind wir selbst dafür verantwortlich. Und das Dritte ist, Gott lässt es zu. Er lässt es geschehen. Und das ist Teil seines Gerichtes. Wie Paulus im Römer Kapitel 1 schreibt, da lieferte Gott sie ihrem verworfenen Denken aus oder er gab sie hin. Er schaut einfach zu. Ihr wollt gottlos leben, bitte macht's und dann schaut's, was dabei rauskommt. Hunger, Tod, Krieg, Zerstörung. Das ist Teil seines Gerichtes. Dann in Vers 9 sehen wir dann weiter, das fünfte Siegel wird gebrochen und dann sieht man Menschen, die abgeschlachtet wurden wegen ihres Glaubens an Jesus. Das sind die Märtyrer. Und die schreien mit lauter Stimme, wie lange noch? Wie lange noch schaust du Gott zu? Wann gibt es endlich Gerechtigkeit? Wann werden wir endlich gerecht? Wann gibt es Rache dafür, was uns angetan wird? Und die Bitte um Gerechtigkeit, um Rache, das sehen wir auch in den Psalmen immer wieder. Und das ist verständlich. Wir wollen Gerechtigkeit. Wir wollen nicht, dass das Böse ungeschoren davonkommt. Das ist auch in vielen Hollywood-Filmen immer wieder so. Da gibt es immer den Helden und dann gibt es den Gegenpol, den Bösewicht. Und zum Schluss gibt es dann einen großen Showdown und der Bösewicht wird dann vernichtet, explodiert, Kopf abgeschlagen, was auch immer. Was wir da nicht sehen wollen, ist, dass der irgendwie davon kommt und dann mit seinen ergaunerten Millionen sich irgendwo auf einer Südseeinsel ein schönes Leben macht, dort Cocktail trinkt, den Sonnenuntergang genießt und dann im hohen Alter friedlich einschläft. Das wollen wir nicht sehen. Der hat so viele Menschen umgebracht, so viel Leid verursacht, der soll bestraft werden. Das ist natürlich dieser Gerechtigkeitssinn. Und deshalb dieser große Aufschrei, wie lange noch, Gott? Wie lange schaust du noch zu? Das hängen wir uns bis zum Schluss auf. Da gehen wir dann am Schluss noch drauf ein, auf diese Frage. Dann wird das sechste Siegel geöffnet und da gibt es ein großes Beben. Die Sonne verfinstert sich, der Mond wird blutrot, die Sterne fallen vom Himmel, der Himmel wird zusammengerollt. Und die Könige der Erde verstecken sich. Also da ist jetzt wirklich der Zorn Gottes da, das Gericht, es hat so eine Weltuntergangsstimmung, könnte man sagen. Der furchtbare Tag des Zornes Gottes. Und das ist in Kapitel 6. Das heißt, da haben wir noch einiges vor uns. Da sieht man eigentlich schon, dass man das jetzt nicht wirklich chronologisch sehen kann, sondern thematisch, dass es so wirklich scheinbar mal so eine Ankündigung ist, was noch kommt. Das Ende wird hier vorweggenommen, vorausgegriffen, angekündigt. Und dann kommt eben der erste Einschub, Kapitel 7. Und da sah man eben dann vier Engel von den vier Enden der Erde und die wurden noch gehindert, die werden zurückgehalten. Und da lesen wir dann, sie sollen noch keinen Schaden verursachen. Erst müssen alle, die zu Gott gehören und ihm dienen, sein Siegel auf die Stirn gedrückt bekommen. Und ich hörte, wie viele Menschen das Siegel bekamen. Und es waren 144.000 aus allen Stämmen Israels. Und dann werden alle 12 Stämme aufgezählt. Und dann Vers 9, und ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen und Kulturen. Die Ältesten und die vier mächtigen Wesen warfen sich nieder und beteten Gott an. Und dann wird die Frage gestellt, ja, wer sind denn diese vielen Menschen? Und die Antwort ist, das sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen, die das überstanden haben und die ihre Gewänder gewaschen haben und im Blut des Lammes weiß gemacht haben. Also bevor das Gericht jetzt richtig wirklich losgeht, müssen Gottes Leute versiegelt werden, geschützt werden. Das erinnert auch wieder sehr stark an den Exodus. Damals haben sie eben die Türpfosten mit Blut bestrichen und so versiegelt als Schutz vor dem Todesengel. Das erinnert auch an die Sintflut. Die Flut, das Gericht kam erst dann, wenn alle in der Arche drinnen waren, dann hat Gott selbst die Tür zugemacht und dann ging das Gericht los. 144.000. Auch da gibt es viele Meinungen, viele Spekulationen. Die Zeugen Jehovas haben da ganz eine eigene Meinung. Die meinen, dass die 144.000, das sind so die Elitezeugen, die regieren dann mit Jesus im Himmel und die restlichen Zeugen Jehovas, die leben dann auf einer neuen Erde in paradiesischen Zuständen. Also das wird es eher nicht sein. Aber es ist auffallend, 144.000 aus dem alttestamentlichen Volk Gottes wird symbolisch sein, es werden nicht 144.000 sein, also es ist 12 mal die 12 Stämme mal 1000 und die Multiplikation mit 1000 ist immer so ein Zeichen dafür, dass es einfach unüberschaubar viele sind, einfach eine Riesenmenge, unzählbar. Und im zweiten Petrusbrief habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, da steht eben, ein Tag ist für Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, das ist keine exakte Umrechnung, sondern es heißt einfach nicht zu messen, es ist einfach viel. Und es gibt da drei gängige Ansichten, was das bedeuten kann. Die einen meinen, ist einfach die Summe aller gläubigen Juden. So wie Paulus im Römer Kapitel 2 sagt, nicht der ist ein Jude, der äußerlich beschnitten ist, sondern der, der innerlich am Herzen beschnitten ist. Also dieses ist die Summe aller wirklich gläubigen Juden. Dann andere meinen, naja, das ist eher zu einer bestimmten Zeit in der Zukunft ein Überrest, die dann gläubig sind. Und wieder andere meinen, da geht es gar nicht um das Volk der Juden, sondern das ist einfach nur ein Bild für die Gemeinde. Da stellt sich dann die Frage, warum sind dann die 12 Stämme Israels so genau aufgezählt? Ich denke, dass die alle Meinungen ein bisschen zu kurz kommen und habe da ein grundlegendes Problem mit der Stelle, oder eigentlich zwei Probleme. Das eine ist, diese 12 Stämme Israels, die existieren nicht mehr. Und die haben auch damals, zu Jesu-Zeiten, schon nicht mehr existiert. Durch die Zerstreuung haben sie diese 12 Stämme miteinander vermischt, sie haben sie mit anderen Völkern vermischt. Und das Volk Israel, dieser Staat Israel, den wir heute haben, das ist ein politischer Staat, das sind nicht mehr diese 12 Stämme Israels, die gibt es einfach nicht. Und das zweite ist, diese Aufteilung vom alttestamentlichen Volk Gottes und dann die Riesenmenge aus allen Völkern, das widerspricht dem kompletten Neuen Testament. Überall in so vielen Briefen wird immer wieder betont, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Jude und Heide, zwischen beschnitten und unbeschnitten. Wir sind ein Volk in Jesus. Und jetzt zum Schluss im letzten Buch der Bibel, plötzlich wird es wieder aufgeteilt in das alttestamentliche Volk, in das neutestamentliche Volk. Und das Alttestamentliche wird dann nochmal aufgeteilt in alle 12 Stämme, die es gar nicht gibt. Das macht einfach keinen Sinn. Und wenn man so einen Widerspruch in der Bibel findet, was bedeutet das dann? Das bedeutet einfach, dass man es nicht verstanden hat. Was keine Schande ist, man muss nicht alles verstehen, man kann auch nicht alles verstehen, aber das kann man verstehen, hat ein bisschen gedauert, aber ich bin dahinter gekommen. Also, erinnern wir uns an das, was wir zuerst schon gesehen haben. Johannes hörte von einem Löwen und dann sah er ein Lamm. Zwei unterschiedliche Bilder in einem vereint, in Jesus. Und da ist es jetzt ähnlich. Vers 4. Ich hörte, wie viele Menschen das Siegel bekamen, und es waren 144.000 aus allen Stämmen Israels. Das hörte er. Und dann sah er eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen. Das heißt, diese 144.000, von denen er gehört hat, diese große Menge aus dem Volk Gottes und die große Menge aus allen Völkern, ist in Wirklichkeit ein und dasselbe Volk, ein und dieselbe Menschenmenge. Es gibt eben nicht zwei Völker Gottes, sondern ein Volk Gottes in Jesus. Und dass ihr es nicht glaubt, dass ich das erfunden habe, schauen wir in Kapitel 14. Da steht nämlich dann: Und ich sah das Lamm auf dem Zionsberg stehen und bei ihm die 144.000 Menschen, auf deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben waren. Also da sehen wir Jesus mit diesen 144.000. Und in Vers 3 steht dann: Und diese 144.000, die aus allen Völkern der Erde freigekauft sind. Also da sehen wir diese zwei Bilder vereint in einem Bild. Die Frage bleibt, warum werden diese 12 Stämme Israels so detailliert aufgezählt? Das macht ja keinen Sinn. Auch da gibt es eine Erklärung dafür, denke ich. Diese 12 Stämme waren ja nicht immer 12 Stämme. Das waren einmal 12 Brüder, 12 Söhne Jakobs, Nachkommen Abrahams, also der Ursprung des Volkes Gottes. Und wenn wir in 1. Mose 12 schauen, da sehen wir diese Verheißung Gottes an Abraham. Aus dir wird einmal eine große Nation werden und du wirst ein Segen sein für andere. Und alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Das heißt, was wir hier sehen, ist eigentlich die Erfüllung dieser Verheißung an Abraham. Und das aus dem alttestamentlichen Volk Gottes, aus diesen 12 Stämmen, aus diesem Ursprung, resultiert letztendlich das gesamte Volk Gottes, aus allen Völkern der Erde. Schön, wenn ein Plan funktioniert und wenn ein Rätsel gelöst werden kann. Und diese Versiegelung ist jetzt auch nichts Sichtbares. Die bekommen keinen Stempel auf die Stirn, sondern wie sind Gläubige versiegelt? Mit dem Heiligen Geist, genau. Es ist ein unsichtbares Siegel. Und in Jesaja 43 steht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Das heißt, mit diesem Siegel sind wir gekennzeichnet. Gott kennt seine Schafe. Er weiß, wer seine Leute sind. Und dann in Kapitel 8 sehen wir, dass das letzte Siegel geöffnet wird und es war eine halbe Stunde lang still. Das ist so, könnte man sagen, die Ruhe vor dem Sturm. Denn jetzt geht es weiter mit den 7 Posaunen. Und Posaunen passen ganz gut dazu, dass das vielleicht eine Warnung ist. Kapitel 8. Erste Posaune wird geblasen und das betrifft dann ein Drittel der Erdoberfläche. Es wird verbrannt und zerstört. Zweiter Engel bläst in die Posaune und ein Drittel des Meeres wird wie Blut. Die dritte Posaune und ein Drittel der Flüsse und der Quellen wird vernichtet. Und die vierte Posaune und ein Drittel der Sonne und des Mondes und der Sterne betrifft es dann. Und das sind dann so die drei Wehen, die man dann, also es ist, die ersten ist Erde, Meer, Flüsse und Sonne, könnte man zusammenfassen. Das wird auch als die Wehen dann bezeichnet. Was wir da sehen ist, zuerst einmal die Siegel, das war vorhin, haben wir gesagt, auf einer horizontalen Ebene. Jetzt diese vier Posaunen haben wir ein vertikales Gericht. Das kommt von oben nach unten und wir sehen eine Steigerung von einem Viertel zu einem Drittel. Das heißt, es wird schlimmer. Die Warnungen werden dringlicher und gefährlicher. Dann kommt die fünfte Posaune und da tut sich der Abgrund auf, es kommt Rauch raus und es kommen Heuschrecken raus, die an Ägypten auch erinnern. Und dann steht dann, sie dürfen nur Menschen angreifen, aber nur solche, die kein Siegel Gottes auf der Stirn haben. Also die Versiegelten sind geschützt, die anderen erleiden Pein und Qualen. Also jetzt haben wir zuerst das Gericht auf einer horizontalen Ebene gehabt, dann von oben und jetzt das Gericht von unten. Dann kommt die sechste Posaune und da sehen wir die vier Engel vom Euphrat. Das sind eben diese drei Wehen. Und die dürfen ein Drittel der Menschen töten. Also es wird da auch immer schlimmer. Zuerst Leiden und Pein und Qualen und dann Tod. Und dann kommt der so traurige Vers 20. Aber die Menschen, die diese Plagen überlebten, waren nicht bereit, ihre Einstellung zu ändern. Das ist so traurig. Bei allem, was passiert, die Menschen denken nicht um, sie sind nicht bereit, Buße zu tun, nicht bereit, umzukehren. Man könnte sagen, es gibt, grob gesagt, zwei Erziehungsmethoden. Zuckerbrot und Peitsche. Segen und Züchtigung. Und wenn Menschen, wenn es ihnen gut geht, was sagen die meisten über Gott? Wozu brauche ich Gott? Mir geht es gut. Ich bin gesund, ich habe ein gutes Einkommen, habe mein Auto, mein Haus oder Wohnung, Partnerschaft funktioniert, mir geht nichts ab im Leben. Gott, Glaube, das ist ja alles nur für Leute, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, das ist ja nur eine Krücke. Ich brauche das nicht, ich komme zurecht mit meinem Leben. Und bis Paulus im Römerbrief Kapitel 1 sagt, sie wussten von Gott, sie ehrten ihn aber nicht, sie brachten ihm keinerlei Dank entgegen für all den Segen, den wir haben, für das schöne Leben, das wir eigentlich leben können. In ihrem Herzen wurde es immer finsterer. Und dann plötzlich passieren Sachen, die nicht mehr so schön sind. Plötzlich entdeckt der Arzt einen Tumor. Plötzlich hat das Kind einen Unfall und ist schwer behindert oder stirbt. Plötzlich geht alles daneben. Die Partnerschaft bricht auseinander, man verliert seinen Job. Man kann sich die Wohnung nicht mehr leisten und. Das ganze Leben zerbröckelt. Was sagen die Menschen dann? Wie kann Gott das zulassen? Ich habe nie jemandem was Böses getan. Wenn es einen Gott gäbe, dann würde er das nicht zulassen. Das heißt, unterm Strich ist es völlig wurscht, ob es einem gut geht oder schlecht geht. Grundsätzlich will der Mensch einfach mit Gott nichts zu tun haben. Und das ist so traurig. Jetzt kommt wieder ein Zwischenteil, die offene Buchrolle. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das machen wir, so Gott will, das nächste Mal. Und dann kommt die siebte Posaune und man hört einen großen Lobgesang im Himmel. Und dann, als nächstes kommen dann eben die sieben Zornschalen. Also jetzt geht es richtig rund dann. Bevor diese Zornschalen aber kommen, das ist dann ab Kapitel 16, lesen wir noch in Kapitel 10, die Zeit ist jetzt vorbei. Gott wird nicht länger warten. Es gibt keinen Aufschub mehr. Wenn der siebte Engel seine Posaune geblasen hat, dann kommt der geheime Plan Gottes zur Vollendung. Also es gibt keine Verzögerung mehr. Jetzt wird es dann wirklich ernst. Warum jetzt auf einmal? Man sagt von Österreich, oder Missionare sagen das von Österreich, dass Österreich ein harter Boden ist, dass da Evangelisation, Gemeindegründung wirklich schwierig ist und einfach wenige Menschen zum Glauben kommen. Und das mag stimmen, aber es kommen Menschen zum Glauben. Und es gibt immer wieder neue Gemeindegründungsprojekte und es tut sich was. Und es tut sich weltweit was. Überall kommen Menschen zum Glauben. Und man merkt da, dass scheinbar Züchtigung ein besseres Erziehungsmittel ist als Segen, weil gerade dort, wo Verfolgung ist, in kommunistischen Ländern, in islamischen Ländern, kommen eigentlich mehr Leute zum Glauben als in Europa, wo es uns gut geht und eigentlich jeder seine Freiheiten genießen kann. Aber da und dort kommen Menschen zum Glauben. Und es wird aber irgendwann eine Zeit kommen, da wird weder Zuckerbrot noch Peitsche irgendeinen Menschen zur Umkehr bewegen. Es wird eine Zeit kommen, wo einfach niemand mehr zum Glauben kommt. Und das wird dann der Zeitpunkt sein, wo es eben keine Verzögerung mehr gibt, wo Gottes Gericht dann wirklich voll zuschlagen wird, wo er den Sack zubindet und der Welt ein Ende setzt. Die Frage ist, wann wird das sein? Wie lange wird das noch dauern? Wie gesagt, das schauen wir uns zum Schluss noch an. Jetzt kommen die sieben Zornschalen, Kapitel 16. Und die sind eben anders als die anderen zwei Gerichte. Vorher war es immer ein Befehl, dann passiert was, nächster Befehl, dann passiert was. Da gibt es nur insgesamt einen Befehl und alle Schalen werden ausgeschüttet. Und es ist wieder eine Steigerung. Zuerst war ein Viertel, dann war ein Drittel und jetzt werden wirklich die vollen Schalen ausgeschüttet. Der volle Zorn Gottes. Das hat mich ein bisschen erinnert an den Vergnügungspark im Burgenland, der Family Park. Da waren wir früher mit den Kindern fast jedes Jahr, immer so in der letzten Ferienwoche, September, heiß war es immer. Und da gibt es ja Rutschen und Achterbahnen und alles Mögliche für groß und klein. Und auch ein paar so Wasserspielereien. Und da kann es schon mal vorkommen, dass man ein bisschen nass wird. Einmal ein paar Spritzer halt oder ab und zu ein bisschen mehr, aber es wurscht. Es ist eh heiß, trocknet wieder. Als wir das letzte Mal dort waren, schon ein paar Jahre her, das war Ende Oktober. Und da haben sie eine neue Attraktion gehabt, das war so ein riesengroßes Boot, wo weiß ich, wie viele Leute drin gesessen sind. Und das donnert da so einen Wasserfall runter und landet dann unten halt in so einem kleinen See. Und ich bin mit den Kindern, also Kinder, Teenager waren es dann, zu dem Geländer hingegangen, weil wir uns das anschauen wollten. Und in dem Moment ist das Boot unten gelandet und eine Flutwelle ist da hochgekommen. Und ich war einfach komplett klatschnass. Die Kinder auch, aber das ist also ein bisschen hinter mir gestanden, hast nicht ganz so wild erwischt, aber bei mir war wirklich nichts mehr trocken. Und das Ende Oktober war nicht lustig. Wir sind dann ein bisschen herumgegangen und dann sind wir ziemlich bald einmal heimgefahren, weil es einfach vorbei war mit lustig. Und das hat mich das erinnert. Es, wirklich, wenn diese Schalen ausgeschüttet werden, das ist ein Schwall, da bleibt einfach nichts mehr trocken. Und was wir da sehen, was ähnlich ist zu den Posaunen, ist, also ja, das wäre mal, also das Ankündigung, Warnung und Durchführung, ich glaube, da spricht schon einiges dafür, dass man das ungefähr so sehen kann. Was wir sehen, ist eben diese Ähnlichkeit zu den Posaunen, Erde, Meer, Flüsse und Sonne. Das sind auch da wieder die ersten vier Schalen, die das betrifft. Dann die fünfte Schale betrifft dann das Tier, da wird endlich das Tier, der Antichrist, gerichtet, Zeit wird's. Und dann die sechste Schale ist eben dieses Pass auf. Der sechste gießt die Schale aus und das betrifft wieder den Euphrat, wie auch schon bei der Posaune. Und da sehen wir dann drei böse Geister aus eben dem Drachen, dem Tier und den falschen Propheten ausfahren. Da sieht man so ein bisschen hinter die Kulissen von dem, was in der Welt passiert, dass tatsächlich dämonische Kräfte oft am Werk sind. Und die verleiten dann die Könige der Erde, dass sie ihre Truppen bündeln und zum Krieg aufmarschieren lassen am großen Tag Gottes. Und eben das, da steht eben, dass der Euphrat ausgetrocknet wird. Und eben der Euphrat, wie ich schon gesagt habe, ist immer so die Ostgrenze gewesen und ein gewisser Schutz vor dem, was vom Osten kommen kann. Und wenn der austrocknet, können die Feinde da einmarschieren. Und das war so ein bisschen in den Köpfen der Leute drinnen und die Offenbarung spielt eben auch mit solchen Bildern und Ideen, was damals waren. Und auch da gibt es viele Spekulationen, die einen meinen, dass dann vom Osten eben die Russen kommen oder die Chinesen kommen oder Iran, momentan eben Israel und Iran sind wieder im Clinch und kämpfen gegeneinander, die sind ja auch im Osten. Viele Spekulationen. Man muss immer eben bedenken, was das für die Leute damals bedeutet hat. Chinesen haben es damals nicht gekannt, Russen auch nicht, aber die Pater. Und wie gesagt, die sind im Osten gewesen und das war immer so im Hinterkopf, da könnte Gefahr kommen. Aber es sind eben Bilder. Es hat dann auch ein paar so in der Vergangenheit Absprachen gegeben mit den Patern, aber da ist eigentlich nie wirklich was passiert. Es erinnert auch ein bisschen an Kyros den Zweiten, der schon lange vor Christus einmal den Euphrat umgeleitet hat und so ausgetrocknet hat und dadurch dann Babylon erobert hat. Und das war auch so ein bisschen im Hinterkopf der Leute. Also wir schauen da so ein bisschen eben hinter die Kulissen von dem, was in der Vergangenheit oder Gegenwart oder Zukunft passiert und sehen dann einfach, dass da dämonische Kräfte einfach am Wirken sind. Und es ist sehr viel bildhaft und symbolhaft. Da wird dann oft entgegnet, ja, aber eben diese Plagen in Ägypten, wo das ja angelehnt wird, das waren ja auch nicht nur Bilder, das ist ja wirklich passiert. Das stimmt. Man muss aber bedenken, das zweite Buch Mose ist ein Geschichtsbuch. Die Offenbarung ist eben kein Geschichtsbuch, das ist ein apokalyptisches und ein prophetisches Buch. Und das macht einen großen Unterschied, mit welcher Literaturgattung das man zu tun hat, ob man das jetzt wirklich wörtlich verstehen kann und da irgendwelche Sachen reininterpretiert oder ob das eben wirklich symbolhaft und bildhaft ist. Das macht einen Unterschied. Ich bin überzeugt davon, dass rund um das heutige politische Israel, dass es da keinen großen Endkampf, keinen großen Showdown geben wird, sondern was für uns wichtig ist, ist eben dieses Pass auf, sei wachsam. Vers 15, ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Wie glücklich wird dann der sein, der wach geblieben ist und seine Kleider bei sich hat. Dann wird er nicht nackt dastehen und sich schämen müssen, wenn ich komme. Also dieser Aufruf ist immer wieder eine Offenbarung, wir sollen wachsam sein. Unser Herr kommt. Vorm Ende kommt dann wieder ein Einschub, also bevor es dann vollendet ist. Die Schlacht von Harmageddon. Ab Vers 16 lesen wir davon. Diese Geistesmächte, diese Dämonen verleiten ihm dann die Könige zu dieser großen Schlacht. Die marschieren auf gegen Jesus und seine 144.000. Und dieses Harmageddon, diesen Ort, den gibt es gar nicht. Was gibt? Har bedeutet Berg und man meint, dass, also gemeint ist da der Berg von Megiddo. Wobei das Megiddo auch gar kein Berg ist, sondern eine Ebene. Und das war früher im Alten Testament schon immer ein Schauplatz großer Schlachten und großer Kriege. Das war so der typische Ort, wo gekämpft worden ist. Und wenn eben dann der siebte Engel seine Schale ausschüttet, hört man dann vom Himmel her, jetzt ist alles geschehen, es ist vollbracht. Da gibt es wieder Blitze, Donner, Beben, die Inseln versanken, Hagel und die Menschen verfluchten Gott. Auch da kein Umdenken, keine Schulderkenntnis. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf dieses Harmageddon eingehen, weil da gibt es auch viele Spekulationen, Filme, Bilder, Musik drüber, alles Mögliche. Was man da sieht, ist eben diese satanische Dreieinigkeit, die alle Mächte bündelt und aufmarschieren lässt gegen Jesus und seine Heiligen. Der große Kampf des Satans gegen Gott, der letztendlich zum großen Sieg Gottes führt, ohne dass überhaupt gekämpft wird. Und es gibt viele Ansichten drüber und ich habe mir viele Sachen durchgelesen und auch gehorcht. Und es sind eigentlich alle Ausleger da eher vorsichtig, weiß keiner so richtig was, wie, was. Und man muss immer bedenken, Prophetie ist immer etwas Vielschichtiges. Das verbindet oft Sachen in der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und ist, hat Wahrheiten auf verschiedenen Ebenen. Und was mir da eigentlich geholfen hat, oder was mir immer im Gedanken geblieben ist, war das, was einmal ein Bibelschullehrer gesagt hat, an der Bibelschule in Australien. Das war so beim Morning Tea, was ich mich erinnern kann, haben wir immer vormittags eine kleine Pause gehabt, wo wir Kaffee getrunken haben und Kuchen gegessen haben. Und da hat er dann gemeint, eben, weil wir gerade so über das geredet haben, es soll ihn jetzt bitte nicht gleich jemand als Irrlehrer steinigen oder hinrichten, aber, das ist nur so ein Gedankenanstoß, kann es überhaupt noch einmal einen größeren Aufstand Satans gegen Gott geben als damals auf Golgatha? Und kann es überhaupt noch einmal einen größeren Sieg geben über Satan als damals auf Golgatha? Könnte es sein, dass dieses Bild von Harmageddon da in Wirklichkeit ein Bild von Golgatha ist? Und wenn man Matthäus 27 lesen, steht da, aber vom Mittag an und den halben Nachmittag lag eine schwere Finsternis über dem ganzen Land. In diesem Augenblick riss der Vorhang des Tempels von oben bis unten in zwei, bei der Kreuzigung. Die Erde fing an zu beben, die Felsen rissen auf, die Grüfte öffneten sich und viele der Heiligen wurden auferweckt. Also irgendwie eine ähnliche Beschreibung wie da in der Offenbarung. Also so Weltuntergangsszenario. Könnte es wirklich sein, dass da letztendlich Jesus Sieg am Kreuz beschrieben wird? Und wenn wir dann im Alten Testament Sacharja Kapitel 12 lesen, da steht, an jenem Tag mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein und alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem zusammentun. Und dann werden sie zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben. Bild von Jesus. Und sie werden trauern und klagen wie um den einzigen Sohn. Und es wird ein großer Jammer sein, so groß wie der Jammer von Hadad Rimon in der Ebene von Megiddo. Also da sind wir jetzt diese Verbindung zwischen dem, was auf Golgatha passiert, und Megiddo. Und in Kapitel 14 dann, es wird ein Tag für Jahwes sein. Alle Völker werden sich zum Kampf gegen Jerusalem versammeln. Und dann wird Jahwe mein Gott kommen und alle Heiligen werden bei ihm sein. Diese 144.000. Es wird kein Licht geben. Ein einzigartiger Tag wird das sein, der Tag Jahwes. Und an jenem Tag wird in Jerusalem eine Quelle entspringen, die Sommer und Winter frisches, lebendiges Wasser führt. Und Jahwe wird König sein über die ganze Erde. Also man sieht da irgendwie so eine Verbindung zwischen dem, was Sacharja gesagt hat, was in der Offenbarung geschildert wird, und eigentlich dem, was auf Golgatha passiert ist. Jesus ist wirklich das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Und ich komme immer mehr zu dem Gedanken, dass es dabei wirklich um Golgatha geht. Und ich glaube nicht, dass irgendwann in der Zukunft so einen großen Showdown zwischen Gott und Satan geben wird, weil Jesus bereits gesiegt hat. Der Großteil der Heilsgeschichte ist bereits passiert. Und wir warten weder auf den Antichristen, noch warten auf einen großen Showdown. Wir warten auf Jesus. Er ist Sieger und er wird wiederkommen. Und es gibt auch so zwei Aussagen in Kapitel 16 und dann noch einmal in Kapitel 21. Es ist erfüllt. Es ist erfüllt, zweimal. Und an was erinnert uns diese Aussage? An Johannes 19. Es ist vollbracht. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass das da in der Offenbarung zweimal betont wird. Es ist erfüllt. Und genau das Jesus gesagt hat, das Erlösungswerk am Kreuz, es ist vollbracht, es ist vollendet. Und das einzige Blut, das fließt, ist das Blut von Jesus. Und da sehen wir einfach, dass Prophetie oft eben so vielschichtig ist, dass man mit einem Bild oft mehrere Sachen ausgedrückt werden. Das sehen wir bei Matthäus 24, wo Jesus eben von der Zerstörung des Tempels, vom Ende der Welt, zwar völlig unterschiedliche Sachen redet, und doch in einem. Jetzt bleibt die letzte Frage, wie lange noch? Wann wird das endlich passieren? Genau, da sehen wir noch das Bild. Jerusalem und Megiddo, diese Ebene da im Norden und eben da irgendwie vereint. Das, was in Jerusalem auf Golgatha passiert ist, mit dem Bild von Megiddo gemeinsam. Und jetzt ist die Frage, wie lange noch? Kapitel 6. Wie lange dauert es doch, bis du uns endlich rächst, bis endlich Gerechtigkeit passiert? Und die Antwort wird gegeben: Sie brauchen noch eine kurze Zeit Geduld, denn erst müssen noch eine bestimmte Zahl ihrer Glaubensgeschwister zum Ziel kommen. Und das Wort Märtyrer, wenn man Märtyrer hört, denkt man an jemanden, der für seinen Glauben stirbt. Und das ist auch oft so. Aber das Ziel ist ja nicht das Sterben, nicht so wie bei den Moslems, die wollen ja sterben. Das Ziel von einem Märtyrer ist, dass er Jesus bezeugt. Und das bezahlt halt oftmals mit dem Tod. Aber das Ziel ist, dass das Evangelium erklärt wird, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist das Ziel von einem Märtyrer. Und es wird eben irgendwann eine Zeit kommen, wo dieses Ziel erreicht ist, wo eben niemand mehr zum Glauben kommt, wo eben diese Vollzahl der Gläubigen eingegangen ist, wo das vollendet ist. Und dann wird eben Gott den Sack zubinden. Dann gibt es keinen Aufschub mehr. Die Frage ist, wenn Jesus jetzt vor 100 Jahren schon gekommen wäre, was wäre dann mit uns? Ich glaube, er hat von Anfang der Welt, schon vor Anbeginn der Welt, hat er uns im Sinn gehabt, hat er dich im Sinn gehabt. Du sollst eben noch zu dieser Vollzahl dazugehören, zu diesen Heiligen. Und deshalb verzögert sich das immer noch. In Epheser 1 schreibt Paulus, denn in Christus hat er uns vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Gott kennt seine Schafherde. Er weiß, wen er erwählt hat, wen er vorherbestimmt hat, und er weiß, wen er versiegelt hat. Und eben in Kapitel 10 sehen wir dann, dass eben diese Vollzahl erreicht ist. Wenn diese Vollzahl erreicht ist, wenn alle, die er vorherbestimmt hat und erwählt hat und versiegelt hat, wenn diese Zahl erreicht ist, dann wird es keinen Aufschub mehr geben. Wann wird das sein? Darauf gibt uns die Offenbarung zwei Antworten. Die erste ist bald. Man könnte es auch übersetzen mit schnell. Das heißt, wenn diese Vollzahl erreicht ist, dann wird es schnell gehen. Dann gibt es keinen Aufschub mehr, dann ist das Ende sofort da. Und deshalb müssen wir bereit sein. In Kapitel 16, Vers 15, pass auf, sei wachsam. Es kann schnell gehen, es kann bald sein. Und die zweite Antwort ist, bitte warten. Es gibt noch eine Verzögerung. Und Petrus schreibt es in seinem zweiten Brief. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Also das ist der Grund für die Verzögerung. Es sollen noch Menschen die Gelegenheit haben, Buße zu tun und umzukehren. Und das ist eben dieses Wesen der Prophetie, Gegenwart, Zukunft, verschwimmt ein bisschen. Einerseits ist es bald, es wird schnell gehen, man soll jederzeit bereit sein, auf der anderen Seite dauert es eben noch. Und in diesem Spannungsfeld leben wir eben. Deshalb aufpassen, wachsam sein. Man kann Jesu Wiederkehr nicht berechnen. Das haben schon viele versucht, alle gescheitert. Man kann es nicht berechnen, keiner weiß es. Aber es gibt einen Schlüssel, wann Jesus wiederkommt. Und dieser Schlüssel heißt Mission. Das Ende der Welt wird nicht kommen durch eine Klimakatastrophe, auch nicht durch einen Weltkrieg oder sonst irgendwas. Das Ende der Welt kommt, wenn Jesus kommt. Und Jesus kommt, wenn die Mission der Gemeinde erfüllt ist, wenn eben diese Vollzahl der Heiligen erreicht ist, wenn alle zum Glauben gekommen sind, wenn alle, wieder mit einem alttestamentlichen Bild, alle, die gerettet werden sollen, in der Arche sind. Dann wird die Tür zugemacht und dann kommt das Ende. Dann wird der Sack zugebunden. Bis dorthin gilt das, was in Hebräer 3 steht: Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Und im 2. Korintherbrief schreibt Paulus: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Noch ist Gnadenzeit. Noch ist Rettung möglich. Wenn die Vollzahl der Heiligen dann erreicht ist, dann wird es schnell gehen. Bis dorthin wollen wir einfach Jesus weiter bezeugen, durch Wort und durch Tat. Jesus ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Amen.